Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Es gibt nicht viele Schauspieler, die durch eine kurze Szene als Mordopfer schlagartig berühmt wurden. Aber bei dieser Dame war das so. Im Film Das Parfum, da spielte sie das Mirabellenmädchen. Und ihr magischer Blick, erst verführerisch, dann verzweifelt, der zeigte schon in dieser kurzen Szene ihr breites Spektrum. Später sah man sie zum Beispiel in Der Vorleser, Zettel, Vincent will mehr, SMS für dich. Millionen von Menschen kennen sie als Lehrerin Schnabelstedt in Fuck You Goethe. Und jetzt wird sie von der Lehrerin zur Hexe. Herzlich willkommen, Caroline Herfurth.
Hallo.
Aus der Schülerperspektive eine logische Weiterentwicklung, oder?
Könnte man so sagen, weiß nicht genau. Also, es kommt auf den Schüler drauf an wahrscheinlich, die Schülerin.
Also ich meine, die kleine Hexe von Ottfried Preußler ist ja eigentlich eine liebe Hexe, eigentlich ja selbst noch eine Schülerin.
Genau, sie ist ja ein Kind im Prinzip. Sie ist 127 Jahre alt, aber in ihrer Welt, wenn man das vergleichen würde, wahrscheinlich zwischen 12 und 15. Das heißt, sie ist mit dem Erwachsenwerden beschäftigt.
Und der größte Unterschied von der kleinen Hexe zu Frau Schnabelstedt ist vor allem natürlich die Hexennase. Die musste ihnen vor jedem Drehtag richtig angeklebt werden. Wie war das dann, wenn Sie so in den Spiegel geguckt haben?
Das war großartig, weil ich gemerkt habe, das ist nicht ganz so einfach, ein Kind zu spielen, ohne zu kindschen oder albern zu werden und eine echte Kindlichkeit herzustellen. Da hilft sowas wie eine künstliche Nase, die ganze Mimik verändert natürlich enorm.
Heute sitzt Caroline Herfurth hier mit ihrer natürlichen Nase. Maske brauchen wir beim Radio natürlich nicht und das ist auch gut so. Viele Kinderfilme sind doof, weil sie Kinder nicht ernst nehmen, albernes Zeugs halt. Aber die kleine Hexe von Ottfried Preußler, die zieht ja schon seit 60 Jahren ganze Generationen von Kindern ihren Bann. Jetzt kommt diese wunderbare Geschichte ins Kino. Caroline Herfurth spielt die kleine Hexe. Haben Sie das Buch als Kind selbst gelesen vielleicht oder als Hörbuch gehört? Oder wie war das bei
Ihnen? Sie wurde mir tatsächlich vorgelesen, ganz klassisch. Mehrmals sogar.
Also die kleine Hexe ist 127 Jahre alt. Ihr größter Traum ist es, endlich mal bei der Walpurgisnacht mitzumachen, mit den großen Hexen zu tanzen. Was mögen Sie an dieser kleinen Hexe am meisten?
Sie ist eine ganz starke Figur, eine ganz eigene Figur, die einfach, glaube ich, Prozesse durchlebt, die jeder von uns durchlebt und durchleben muss und auch immer wieder durchlebt, egal in welchem Alter. Und vermittelt dabei unglaublich schöne Aussagen und Lehren, die ich ganz glücklich bin, durch diesen Film nochmal in die Welt verbreiten zu können.
Zum Beispiel, was ist so Ihre Lieblingsaussage von der kleinen Hexe?
Es gibt einige. Also die kleine Hexe hat den größten Wunsch, wie natürlich alle von uns, einer Gemeinschaft anzugehören und zu einer Gruppe zu gehören und will mit den anderen zusammen auf dem Blocksberg tanzen. Dafür würde sie alles tun. Und auf dieser Reise, die Aufgabe wird ihr gestellt, eine gute Hexe zu werden, damit sie auf dem Blocksberg tanzen darf. Und auf dieser Reise, die sie dann macht innerhalb dieses Jahres, lernt sie ganz viele Dinge und lernt ihr eigenes richtig und falsch. Und am Ende, wenn sie merkt, dass es ein Missverständnis war, was sie als richtig und falsch verstanden hat und ihr die Aufgabe gestellt wird, ihre ganzen neu gelernten Werte über Bord zu werfen, entscheidet sich dagegen und entscheidet sich, sich selbst treu zu bleiben. Und das finde ich eine wunderschöne Aussage. Es gibt den kleinen jungen Konrad, der gemein ist, ein gemeiner, böser Junge ist, den sie erstmal bestraft für sein gemeines Verhalten den anderen Kindern gegenüber. Und dann besitzt sie aber auch noch die Fähigkeit, genauer hinzugucken, ihm hinterherzugehen und sich seine Geschichte anzugucken und auch ihm Freundschaft anzubieten, was ich auch etwas finde, was gerade in diesen Tagen wirklich eine schöne Weisheit ist.
Im Pressetext zu dem Film steht, Caroline Herfurth hat eine ungeheure Spielfreude und ein gewisses Hexentemperament. Was ist das denn?
Das frage ich mich auch. Das haben die ja da reingeschrieben. Ja. Ich weiß es nicht.
In welchen Situationen zeigt sich ihr Hexentemperament?
Also besonders die kleine Hexe, es schafft ihre eigene Welt selbstbewusst zu gestalten und neugierig in die Welt zu gucken und offen in die Welt zu gucken, ein bisschen auch naiv in die Welt zu gucken und erstmal an das Gute im Menschen zu glauben oder an das Gute in allen Wesen zu glauben. Wenn das heißt, ein Hexenwesen zu sein, dann bin ich voll dabei.
Offenbar hat die kleine Hexe mal einen Tatortkommissar in einen schwarzen Raben verhext, denn Abraxas wird gesprochen von Axel Prahl. Das heißt also, Sie haben die meiste Zeit ja Ihre Dialoge mit einer Puppe geführt. Wie war das so?
Genau, also wir hatten einen Animatronic, heißt das, glaube ich. Oh Gott, das ist bestimmt falsch. Auf jeden Fall ein Roboter, eine Rabenpuppe, die aber tatsächlich ferngesteuert war und eine sehr ausgeklügelte und schwierige Technik hatte. Und ich habe viel mit diesem Roboter gespielt. Teilweise habe ich mit einem leeren Bild gespielt. Das heißt, das wurde erst im Nachhinein reinanimiert. Und wir hatten einen Schauspieler am Set, der die Texte von Abraxas gesprochen und gespielt hat. Dadurch hatte man natürlich etwas, worauf man direkt reagieren konnte. Und es war eine spannende Erfahrung, aber es gehört natürlich auch zum Alltag eines Schauspielers oder einer Schauspielerin dazu, sich Dinge hinzudenken, die nicht da sind, oder Dinge wegzudenken, die da sind. Ja. Von daher ist es ja auch ein bisschen Alltag.
Sie legen ja Wert darauf, dass Sie sich möglichst selten dubeln lassen. Also selbst die kleine Hexe, während Sie geritten sind und mit auf dem Besen geflogen sind, das war nicht gedubelt.
Nein, das war nicht gedubelt. Also teilweise schon. Das hat natürlich dann auch so zeittechnische Notwendigkeiten, dass man einfach nicht überall immer dabei sein kann, weil man gerade was anderes dreht oder so. Ich habe gar nichts dagegen, gedubelt zu werden. Es kommt halt darauf an, ich mache so wahnsinnig gerne viel verrückte Sachen. Und deswegen, wenn es jetzt so Stunts gibt, dann versuche ich das schon immer erstmal selber herzustellen, weil es ja auch ein bisschen zu der Figur gehört. Aber es gibt auch Sachen, die natürlich meine Fähigkeiten übersteigen, und da lasse ich mich total gern dubeln.
Caroline Herford über die kleine Hexe. Caroline Herford ist Jahrgang 1984, geboren in Berlin, genauer gesagt Berlin-Pankow. Das heißt also, die ersten 5 Jahre ihrer Kindheit waren sie noch eine kleine DDR-Bürgerin. Haben Sie da noch Erinnerung dran?
Wenig, ehrlich gesagt. Also ich war 5, als die Mauer gefallen ist. Ich erinnere mich an Straßenbahnen, an sehr alte Straßenbahnen. Ich bin sowieso mein halbes Leben Straßenbahn gefahren, aber natürlich dann auch schon im Ostteil der Stadt, aber nicht mehr in der DDR. Ich erinnere mich so ein bisschen an, ja, so alte Zäune und sowas alles, ne, was man so anhatte, was man gegessen hat, wie
Gerüche
es aussah.
Oft,
Gerüche,
oft
ganz genau.
Sowas,
ja,
ja.
Absolut. Ich erinnere mich an meinen Kindergarten, der aber nicht wirklich so ein typischer DDR-Kindergarten war. Ich war in einem evangelischen Kindergarten, der eigentlich sehr schön war. Ich erinnere mich eigentlich, ehrlich gesagt, einfach an meine Kindheit.
Wie haben Sie den Mauerfall aus Kinderaugen erlebt?
Gar nicht.
Gar nicht?
Ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Ich weiß nicht so richtig. Also meine Mama hat mal gesagt, dass sie ihn ein bisschen verpasst hat, weil sie zu viel mit ihren Kindern zu tun hatte. Ich weiß nicht genau. Doch, ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz oft auf den Schultern meines Vaters saß und auf Demonstrationen unterwegs war. Das weiß ich noch. Das ist tatsächlich in Erinnerung geblieben. Am Alexanderplatz sind wir da viel langmarschiert, ich immer auf der Schulter. Ich kann mich daran erinnern, dass die ganzen Münzen sich geändert haben, das ganze Geld, und überall auf der ganzen Straße, wir haben in der Almstadtstraße gewohnt damals und die sah noch ganz anders aus als heute, lag überall dieses Geld rum und war plötzlich nichts mehr wert, außer Plastik oder was auch immer das Aluminium, was auch immer das war. Und das war interessant, also wie sich die deutsche Mark angefühlt hat im Gegensatz zur DDR-Mark. Ja, sowas.
Ihre Eltern haben sich früh scheiden lassen, deshalb sind Sie in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Was war das für eine Konstellation? Wie viele Geschwister hatten Sie?
Ich habe 7 Geschwister. Patchwork-Familie ist ein Konzept, kann ich jedem nur empfehlen. Jedenfalls als Geschwisterkind. Dadurch habe ich, ja, wir sind ein großer Haufen. Großer, schöner, bunter Haufen.
Wie oft sind Sie zwischen der einen und der anderen Familie hin und her gependelt? Vater und Mutter?
Monatlich, tatsächlich. Ich bin mit allen groß geworden. Außer die Geschwister, die so jung sind, dass ich schon ausgezogen war.
Das heißt, für Sie ist das keine Belastung, kein Problem, sondern Sie haben da gut mit, sind da gut mit klargekommen?
Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte ein unglaublich tolles Elternhaus oder mehrere Elternhäuser. Und das hat Vorteile und Nachteile, so wie es bei jeder Kindheitsform oder jeder Familienform ist.
Also wenn da andere Geschwister plötzlich auftauchen, die man sich ja auch nicht ausgesucht hat, dann gibt es doch sicherlich auch Konflikte und Probleme.
Nee, es
oder?
Ist schön. Ja. Also ich habe mich, mein erster kleiner Bruder, an den bin ich immer noch total fanat. Ich bin an alle meine Geschwister fanat, aber ich habe es natürlich total toll gefunden, Geschwister zu haben. Ja, also.
Der Vorteil ist vielleicht sogar, dass man sich zwischen mehreren Bezugspersonen entscheiden kann, dass man mehrere hat. Und wenn der eine nicht zuhören will, kann man noch zu einem anderen gehen?
Ach, ich glaube an diese Philosophie, dass ein Kind von einem ganzen Dorf großgezogen wird. Ich glaube, da ist viel dran. Ich finde die Überlastung von Eltern heutzutage und die Ansprüche an Eltern enorm und eigentlich nicht schaffbar. Und sie konzentriert sich ja leider immer noch hauptsächlich auf die Mutter. Und ehrlich gesagt, sehe ich da keinen Sinn drin, warum das so sein soll. Und ich glaube, es tut weder der Gesellschaft noch den Eltern noch den Kindern gut. Also ich bin da ein Freund von Ansprechpartnern. Natürlich nicht zu viele, man braucht seine Bezugsperson, das ist ja ganz klar. Aber solange das mit Liebe begleitet wird, kann einem ja nichts passieren.
Caroline Herford über ihre Kindheit.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Caroline Herford, die sich bei ihren Fans ja auch mal unbeliebt gemacht hat, als sie bei Facebook gepostet hat, sie hätte ihre Brüste machen lassen.
Oh Gott.
Und dann kam noch der Spruch dazu, so kleine Sportbusen am Strand, das geht ja gar nicht.
Das ist schlimm, ne?
Was gab es so für Kommentare?
Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe es ja auch gar nicht selber gepostet, muss ich hier sagen. Es war ja ein Prank von Zirkus Halligalli. die das dann erstmal gar nicht aufgelöst haben.
Die haben das nicht aufgelöst.
In der Sendung.
Wir müssen das erklären.
Aber dann haben sie es aufgelöst.
Sie waren zu Gast in einer Fernsehsendung.
Genau.
Und wenn man ein gewisses Spiel verloren hatte, dann musste man irgendetwas posten, was sich die böse Redaktion vorher ausgedacht hatte.
Ganz genau.
Und es war eben nicht ihr Text.
Und eigentlich sollte das in der Sendung aufgeklärt werden, wurde es in meinem Fall nicht, was natürlich dann gemein war, wurde dann aber nachgeholt, netterweise.
Wie wichtig ist Facebook für Sie?
Also Social Media im Allgemeinen gehört für mich zu der heutigen Zeit dazu. Solange man es bewusst einsetzt oder bewusst handhabt, habe ich da auch nichts dagegen. Abgesehen davon, wenn es politisch wird.
Ja, so ein kalkulierter Shitstorm kann ja auch richtig Werbung sein da, ne?
Das weiß ich nicht, da habe ich keine Erfahrung. Ehrlich gesagt, ich hatte, glaube ich, noch nicht so richtig einen Shitstorm.
Das heißt, selbst die Nummer mit, ich habe meine Brüste machen lassen, was eben nicht stimmte, hat keinen Shitstorm ausgelöst bei Ihren Fans?
Ja, doch so ein bisschen, aber wie gesagt, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen und war ja tatsächlich einfach eine Show-Einlage, deswegen kann man das vielleicht nicht so mitzählen. Ich habe auch schon Positionen vertreten, für die ich, wo jetzt nicht alle meine Meinung geteilt haben, aber da habe ich ja gar nichts dagegen. Ich finde es ja auch ganz gut. Shitstorm wirklich in massiver Form habe ich so noch nicht erlebt zum Glück. Und kalkulieren als Werbung, weiß ich nicht. Also da bin ich, glaube ich, einfach zu wenig berechnend, was das angeht.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie wollen Alphaville hören. Sehr gerne. Sounds Like a Melody. Warum dieser Titel?
Ach, ehrlich gesagt, ich höre nicht so gut Musik nebenbei, meistens im Auto und meistens so Titel, die ich immer wieder höre und total gerne mag. Und Sounds Like a Melody habe ich tatsächlich kennengelernt durch Nora Schirner auf der Kinotour von SMS für dich. Und es war so ein Song, der uns so begleitet hat auf dieser Tour. Und es ist immer noch ein Song, zu dem ich jedes Mal immer wieder total gerne tanze.
Also dann denken Sie jetzt auch an Nora Schirner, wenn wir diesen Titel
okay.
hören. Ja? Alphaville für Caroline Herfurth. Caroline Herfurth hat früh Karriere gemacht. Schon mit 15 spielte sie in dem Film Crazy. Danach wurde sie eine Weile als Girlie besetzt, witzig, spritzig und so. Viele Schauspielerinnen bleiben darauf hängen, bis sie zu alt sind fürs Girlie, aber das ist bei ihnen eben nicht passiert. Wie schwer ist das, dann in das sogenannte Charakterfach zu wechseln, wenn man einmal auf dieser Schiene war?
Also ehrlich gesagt, ich habe einen Film mitgespielt, die bestimmt jugendlich ausgerichtet waren. Aber selbst in Filmen wie Mädchen, Mädchen war ich ja immer eher der emotionale Part. Von daher kann ich gar nicht so sagen, dass ich so in ein Rollenfach gedrückt wurde. Und auch mit 19 habe ich schon eine brustkrebskranke türkische Fußballspielerin gespielt. Von daher war zum Glück von vornherein, hatte ich immer die Möglichkeit, verschiedene Seiten zu zeigen und zu spielen. Und hatte gar nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt in eine Schublade gesteckt werde. Und habe eigentlich immer ganz viele Möglichkeiten bekommen, was natürlich ein Glück ist. Und natürlich wird man dann irgendwann erwachsen. Und irgendwie sind die Rollen immer mit mir mitgewachsen. Ich kann gar nicht sagen, dass ich da in irgendeiner Art und Weise jetzt große Überlegungen angestellt hätte, wie ich jetzt von einem Fach ins andere komme. Das hat sich ehrlich gesagt einfach ergeben.
In wie vielen Filmen mussten Sie eigentlich schon weinen und verzweifelt sein?
Oh Gott.
Haben Sie es gezählt? Wollen wir es mal versuchen?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es kaum einen Film gibt, in dem ich nicht geweint hätte. Selbst in Kinderfilmen. In Rico Oscar habe ich geweint, in Der kleinen Hexe habe ich geweint, in Fucky Goethe, in der Komödie habe ich geweint, bei Zettel habe ich geweint. Immer in einem anderen Genre und deswegen auch in einer anderen Temperatur, aber im Winter ein Jahr habe ich geweint, im Parfüm habe ich nicht geweint.
Ja gut, vielleicht da waren sie tot. Da gab es ja, nicht mehr viel Zeit.
Vielleicht sollte man eher die Filme aufzählen, in denen ich nicht geweint habe, dann bleibt es vielleicht bei einer Hand, aber ich weiß es nicht so genau.
Sind das die schwersten Szenen?
Nein.
Was sind die schwersten Szenen für Sie?
Also weinen ist jetzt nicht so einfach und besonders wenn es lange Szenen sind, dann weint man gerne mal 8 Stunden am Tag, das ist dann schon sehr anstrengend, der Körper weiß ja nicht, dass man gerade spielt, sondern er nimmt das alles ganz ernst, aber es gibt tatsächlich schwierigere Szenen. Es gibt Texte, die sehr viel theoretischer, sachlicher sind. Die aufzufüllen mit echtem Leben ist eine unglaubliche Herausforderung. Es gibt ganz alltägliche Alltagssituationen, die eine größere Herausforderung darstellen können. Weil extreme Emotionen zu spielen, das, glaube ich, ist manchmal leichter als fein, subtil eine Backstory mitzuerzählen oder genau zu wissen, von welchem Thema man spricht. So, also
was war bei der kleinen Hexe die schwierigste Szene für Sie?
Das ist eine gute Frage. Natürlich sowas wie auf dem Besen, so was, etwas, was sehr künstlich wird, wird dann immer ein bisschen schwierig, weil man so aufpassen muss, dass man nicht komische Gesichter einfach nur zieht, sondern oder zum Beispiel gibt es eine Situation, wo der Besen sich komplett umdreht und ich dann über Kopf hänge und dann quasi in einen Tümpel getaucht werde und dann wieder hochkomme. In Wirklichkeit sah das so aus, dass ich auf einer Stange saß, in einer Vorrichtung, dass ich nicht runterfalle, dann wurde ich auf Kopf gedreht. Da ich nicht so lange hängen durfte, wurde mir sehr schnell sehr viel Wasser ins Gesicht und auf den Kopf gespritzt und dann wurde ich wieder hochgedreht. Das war schon sehr lustig und da dann irgendwie nochmal auf den Punkt zu spielen, das kann immer schon so eine Herausforderung sein, aber... Was auch schwierig war, waren die Hexsprüche tatsächlich. Windlus, Ventlus, Wantelus, Wundelus, Verifox, Varifux, Wurufex, Hexerex. Da verändern sich dann zwei Vokale oder ein, weiß ich nicht, die Endung ist dann...
Und das musste so, stimmen, das durfte nicht, wenn man da einen Vokal verdreht, stimmen. Ist doch egal, oder?
Das habe ich auch gedacht, war aber nicht so. Nein, ich habe die ganz fleißig gelernt und dann kann man die ja nicht nur sagen, sondern muss auch noch spielen dabei. Und das war auch eine Herausforderung.
Sie haben bei SMS für dich gleichzeitig Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Das war wundervoll.
Wundervoll.
Ja, es war eine der schönsten Zeiten überhaupt in meinem ganzen Leben.
Aber braucht man nicht gerade, wenn man spielt, auch den Regisseur als Korrektiv, der dann nochmal sagt, naja, hatte schon viel Schönes?
Auf jeden Fall, das ist auch immer schön, also besonders, wenn man jemanden hat an seiner Seite, der einen wirklich fordert. Die Erleichterung dabei war für mich, dass ich die Figur dadurch, dass ich sie mitentwickelt oder geschrieben habe, auch in- und auswendig kannte und also sehr gut vorbereitet war, wahrscheinlich nochmal anders, als wenn ich spiele. Dadurch, dass ich so gut aufgestellt war und so ein fantastisches Team um mich herum hatte und so tolle Kollegen, war das ehrlich gesagt einfach nur eine ganz, ganz tolle Reise.
Caroline Herford in HR1. HR1.
HR1.
Heute kommt der HR1-Talk nicht aus dem Studio. Wir zeichnen das Gespräch in einem Restaurant in Berlin-Mitte auf. Und was Sie noch nicht wissen, liebe Frau Herford, vor dieser Tür wartet jemand. Eine Person, die Sie lange nicht gesprochen haben und die extra hergekommen ist, um Sie mal wieder zu sehen.
Ach.
So, jetzt hole ich die mal rein. Ich gehe mal bitte zur Tür. Bleiben Sie bitte sitzen. Sofort wieder da. Frau Herr, für dich ist Ihr Überraschungsgast.
Oh Gott, es gibt...
Herr Reinspazier.
Hallo. Hey, ne? Tolle Hallo. Frau. Oh, Hallöchen. So, lange nicht gesehen.
Ja.
Also, vor der Tür hat Antje Maurer gewartet. Vor 20 Jahren hieß sie noch Antje Seifert, Artistin und Trainerin bei den Drehwürmern in Berlin. Wie lange haben Sie sich jetzt nicht gesehen ungefähr?
18 Jahre.
Frau Maurer, können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Caroline Herford erinnern?
Also an die allererste Begegnung kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß bloß, dass Caroline ganz lange Zeit bei mir war. Ja, ein ganz tolles Mädchen war. Sie war immer sehr natürlich und das habe ich so gemocht. Akrobatik war sie sehr beweglich.
Und Sie waren Ihre Rhönrad-Lehrerin ganz am Anfang.
Ganz am Anfang Rhönrad, ja. Und da würde ich jetzt am liebsten mit ihr in die Affenschaukel steigen und eine Runde fahren. Das wäre mein größter Wunsch jetzt.
Können Sie sich an Ihre erste Rhönradstunde erinnern, Frau Herford?
Ich kann mich tatsächlich an die erste Begegnung erinnern, weil, Gott, wie alt war ich? 11? 11, glaube ich. Da bin ich zum Kinderzirkus Carbovazi gekommen in Treptow in der Boucherstraße. Und da habe ich dann die Akrobatikgruppe gesehen. Eben Antje als Trainerin und dann dachte ich, saß einfach im Publikumssaal und habe gedacht, das will ich machen, da will ich hin.
Was haben Sie bei ihr gelernt?
Oh, was ich alles da gelernt habe. Also erstmal war ich natürlich in einem Alter, wo man sehr beeinflussbar ist und ich hatte das große Glück, eben in diesem Zirkus zu sein und in dieser Akrobatikgruppe und da wirklich aufgehoben zu sein und so eine Familie zu haben und dann eben auch regelmäßig auf der Bühne zu stehen. Ich durfte ja dann eben auch mal in einem dieser Stücke die Hauptrolle spielen. Und ja, also was man lernt, wenn man in so einer Gruppe ist, ne, dass man loyal ist, dass man treu ist, dass man übt, dass Dinge einem nicht zufliegen, sondern man...
Ganz, ganz doll ehrgeizig,
Hast
du immer.
Ja,
das habe ich immer bewundert, ganz doll ehrgeizig, ja. Okay. Und es war keine Rolle schwierig genug für dich, nicht bloß im Rhönrad. Und das habe ich echt bewundert.
Also das heißt, muss ich sagen, sie hat dann schon im Kinderzirkus die Hauptrolle gespielt bei einer Aufführung. Wie erinnern Sie sich daran?
Es gab niemand anders. Die Hauptrolle konnte nur Caroline spielen, das war ganz klar.
Sie haben gerade auch was mitgebracht als kleines Geschenk, darf ich das nochmal sehen? Was ist das denn? Auch ein Foto mit Caroline, aus welcher Zeit ist das?
Da bin ich 15, erschreckenderweise, ich sehe aus wie 9, aber
ja,
ich war tatsächlich 15.
Ja.
Da bin ich 15, aber denkt man nicht.
Vielleicht liegt es doch an der Schminke,
liegt, glaube ich, eher so... Grundsätzlich daran, dass ich einfach noch aussehe wie ein kleines Mädchen. Und das hier ist ein Foto, da verrenke ich mich gerade. So haben wir uns da immer verrenkt. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich liebe diesen Tisch. Ich wollte mir immer noch so einen Tisch irgendwann mal besorgen, aber das macht natürlich keinen Sinn alleine dann.
Was für Erinnerungen löst das jetzt aus, wenn Sie dieses Foto sehen?
Das ist sehr emotional natürlich, weil es ist einfach eine, wie gesagt, eine wirklich extrem wichtige Zeit und extrem prägende Zeit war und wir uns wahnsinnig lange nicht gesehen haben.
Ja, ich wusste schon immer, dass sie total ihr Ding macht.
Ja?
Ich brauchte auch nie groß irgendwie ihr so Anweisungen geben. Ja, schon eine Vorgabe, aber du hast immer dein Ding gemacht für dich, ne? Und natürlich ganz liebe Grüße, Caroline, ganz liebe Grüße auch von meinem großen Sohn. Der ist jetzt 15 und natürlich auch ein Fan von dir. Und ich habe ihm versprochen, dass wir uns mal sehen.
Mama.
Antje Maurer, herzlichen Dank, dass Sie extra hergekommen sind, um diese Überraschung möglich zu machen. Überraschung gelungen?
Das war eine Überraschung, ja.
Das freut mich sehr. Der HR1 Talk mit Caroline Herfurth.
HR1.
Genau meins.
Caroline Herfurth stand schon als Kind in der Manege, als Jugendliche vor der Kamera. Und dennoch liest man über sie, dass sie bei öffentlichen Auftritten angeblich unter Lampenfieber leiden, immer noch?
Also so Laudatios halten, ich kann das nicht aussprechen in der Mehrzahl, das ist nicht das korrekte Wort in der Mehrzahl, aber das ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Es gibt einfach Leute, die können das, zum Beispiel wie die Nora, ganz hervorragend.
Nora Tschirner.
Und können einfach einen ganzen Saal zum Lachen bringen. Und ich hatte ja das Glück, mit ihr auf der Kinotour zu sein. Und das ist wirklich einfach, also da liege ich ihr zu Füßen, wie toll sie das macht. Unsere Aufteilung ist da immer die, dass sie redet und ich lache. Und wenn ich dann selber da stehe und ein Laudatio halte, bin ich jemand, der sehr schnell redet und auch nervös ist tatsächlich. Ich musste mal einmal einen Laudatio halten, auf Keanu Reeves beim Bambi. Und da gibt es tatsächlich eine Situation, die kann man sich auch auf YouTube angucken. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Da fasse ich mir kurz an den Bauch und habe tatsächlich ernsthaft überlegt, ob ich jetzt hier auf die Bühne mich übergebe oder kurz nach hinten gehe, wo Pink sich gerade aufgewärmt hat. Es war einfach alles so aufregend und mir war wirklich so speiübel.
Echt?
Ja, mir ist dann tatsächlich einfach so richtig speiübel. Und auch auf der Schauspielschule, so kurz vor Auftritten oder auch am Theater oder ehrlich gesagt auch am ersten Drehtag vor den ersten Takes habe ich immer Lampenfieber, aber es ist ja auch gut, man kriegt ja auch eine Energie. Und das mit den Laudatios macht irgendwie trotzdem Spaß.
Jetzt bei den nächsten Dingen, die Sie jetzt hier machen in HR1, brauchen Sie überhaupt nicht aufgeregt zu sein. Als nächstes kommt der HR1-Fragebogen.
Aha.
HR1.
Caroline Herfurth ist in Berlin geboren, hier machte sie ihre Ausbildung, hier lebt sie heute. Hatten Sie eigentlich nie den Wunsch, mal ganz woanders zu leben?
Also ich bin ja einfach aufgrund meines Berufs schon sehr früh sehr viel gereist. Meistens in Deutschland, muss man dazu sagen, aber ich war tatsächlich viel in Hotels, viel unterwegs und ich bin ein extrem familienverbundener Mensch und auch ein extrem freundschaftsverbundener Mensch und bin daher sehr gerne zu Hause und ich glaube, mein Leben war einfach schon immer sehr bewegt und deswegen reicht mir die Bewegung eigentlich.
Jetzt füllen wir also in Berlin den HR1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als, naja, als kleine Hexe ist?
Also mein schönstes Privileg als kleine Hexe ist, dass ich hoffentlich ganz vielen Kindern ganz schöne Dinge vom Leben erzählen darf und zeigen kann, wie schön das Leben ist und sein kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1,50.
Meine schönste Reise war?
Also meine letzte Reise war eine sehr schöne und die war nach New York. Die war toll.
Stolz bin ich darauf,
dass ich Regie führen durfte.
Kinder.
Kinder sind cool.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen. Also ich esse total gerne Himmel und Erde, heißt das? Das ist Kartoffelbrei.
Mit Blutwurst.
Mit Blutwurst und karamellisierten Äpfeln oder Apfelmus. Das liebe ich. Und ich mag auch also dieses Ei im Brot.
Ei im Brot?
Ei im Brot, also so, wie heißt es, Amarita?
Ich hasse es, wenn.
Ich bin so ein positiver Mensch, ich vergesse sehr gerne, was ich hasse.
Ist ja auch eine Aussage.
Ich hasse es, dass man in Berlin an vielen, vielen Bereichen meine Freunde Eintritt zahlen mussten dafür, dass sie mich besuchen durften, indem sie Parkgebühren zahlen mussten. Das finde ich, das widerspricht einfach dem Grundgesetz der Bewegungsfreiheit. Ich finde, es muss abgeschafft werden.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich, die Möglichkeit zu haben, mein Leben selbst zu gestalten in einem freien Land.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Es gibt nichts Dummes an der Demokratie. Das Wichtige an der Demokratie ist, dass sie von einer Rechtsstaatlichkeit begleitet wird. Und ansonsten ist es das Wichtigste und was ich finde, was wir haben und was wir verteidigen müssen.
Sagt eine Studentin der Politikwissenschaft. Ja. Darüber reden wir später noch. Bereut habe ich?
Wenig.
Ich würde gerne mal einen Abend.
Oh doch, ich weiß, was ich bereut habe. Und zwar hat Kate Winslet mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, mit ihr im Trailer einen zu trinken. Mit Stephen Daldry und Kate Winslet. Und ich war so unvorbereitet darauf, da eingeladen zu werden. Und ich hatte leider gerade eine Blasenentzündung. Das Einzige, was ich denken konnte, war, Alkohol und Blasenentzündung verträgt sich nicht. Dann habe ich gesagt, nein, es tut mir leid, ich bin krank, ich muss nach Hause. Und dann saß ich im Auto und dachte so, was hast du denn da gerade gemacht? Das bereue ich zutiefst.
Haben Sie sie bewundert?
Ich bewundere Kate Winslet sowieso.
Ja?
Also ich meine, entschuldige, als ich 13 war und Titanic 4-mal im Kino gesehen habe und so geheult habe, dass meine Freundin die Sitzbank festhalten musste, damit nicht alle so durchgeschüttelt werden. Also ich meine, Kate Winslet, eine der schönsten Frauen überhaupt, die ist einfach, was ist das, eine der besten Schauspielerinnen, die ich, also keine Ahnung, und dann kann ich mit der einen trinken. Also wie blöd kann man sein, aber gut.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh, mir ist selten was peinlich.
Der Glaube.
Also ich bin nicht gläubig im religiösen Sinne, aber ich glaube fest daran, dass es Dinge gibt, die unser Verständnis übersteigen und die größer sind als wir selbst.
Ich habe Angst vor?
Dem Klimawandel. Ich habe Angst vor extremen politischen Strömungen und vor Dummheit.
Treue.
Finde ich sehr wichtig, bin sehr treu.
Mein Lieblingsfilm?
Das Erste, was mir in den Kopf poppt, ist einfach Die Schöne und das Biest von Walt Disney.
Gesellschaftsspiele.
Ich liebe Spiele. Ich liebe Spieleabende. Ich bin total spießig und langweilig und liebe Spiele.
Mein Pferd.
Mein Pferd ist gestorben, aber es war 23 Jahre alt und hat ein glückliches Leben. Und es war einer der schönsten und tiefsten Begegnungen und Freundschaften, die ich erlebt habe. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, mit einem so großen Tier eine Freundschaft zu entwickeln.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Caroline Herfurth. Vielen Dank. Und jetzt haben wir den nächsten Musikwunsch. Elena Miles, Black Velvet. Haben Sie da eine Erinnerung dran oder eine Geschichte?
Ich finde dieses Lied so fantastisch. Ich finde, es ist so eins, es geht einfach sofort so in die Beine. Ich finde es extrem sexy.
Elena Miles für Caroline Herfurth. Der HR1-Doc mit Caroline Herfurth. Können Sie eigentlich heute noch Ihren Namen tanzen?
Ja, klar.
Ich dachte immer, das sei ein blöder Witz, aber das gibt es an Waldorfschulen wirklich, die Eurythmie.
Genau.
Was genau ist das?
Also so richtig fachmännisch kann ich das gar nicht so beantworten, weil ich ja nur Schülerin war und nicht Pädagoge an dieser Schule, aber oder innerhalb dieser Schulform. Soweit ich das jetzt verstanden habe, geht es darum, den Raum in Verbindung mit Musik und Rhythmus wahrzunehmen und seinen eigenen Körper auch.
Und dann tanzt man den Namen? Also was tanzt man da?
Also es gibt ein rhythmisches Alphabet, ganz genau. Das kann man einfach lernen und dann auch Worte nachtanzen und so weiter. Das hört sich alles ein bisschen verrückt an, ist aber in Wirklichkeit ziemlich toll. Man merkt, finde ich, in einer großen Menge Menschen, wer Eurythmie gemacht hat und wer nicht. Aha. Weil wenn man das jetzt mal so ein bisschen übersetzt, dann ist es einfach so, man macht da so Übungen tatsächlich. Ne? Also schon ab der ersten Klasse ist man in einem Kreis, alle gehen 3 Schritte vor, 3 Schritte zurück, dann verbindet man das mit Musik, dann geht man das im Rhythmus, geht man das im anderen Rhythmus. Und man merkt natürlich, sobald ich mich bewege, verändert das etwas für alle, für die ganze Gruppe und dann verändert sich der Raum. Und das finde ich etwas extrem Kluges, was man jetzt auf alle möglichen Bereiche in der Gesellschaft übertragen kann und was einfach die Aufmerksamkeit schärft auf die Wirkung erstens meiner eigenen Präsenz, zweitens meines eigenen Körpers, drittens auf andere Menschen meiner Umgebung und auch die Wirkung von der Umgebung auf mich. Und das dafür früh ein Gefühl zu schärfen, finde ich sehr klug und ist ja auch etwas, was jetzt immer mehr auch in den ganz normalen Schulen ankommt, dass man so, was weiß ich, Bewegungseinheiten zwischen den Unterrichtsfächern einführt, weil man eben feststellt, dass Bewegung und Lernen sehr nah beieinander hängen.
Das heißt, man bekommt ein anderes Körpergefühl dann auch dadurch?
Oder ja, und Wirkungsgefühl, ja. Glaube ich auch. Und das Gemeinschaftsgefühl.
Das ist dann wieder für einen Schauspieler gar nicht unwichtig, oder?
Großartige Übung, ja.
Ja. Wie bewerten Sie rückblickend Ihre Zeit an der Waldorfschule?
Ich bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen. Ich habe wahnsinnig gern gelernt. Es gab Vor- und Nachteile an der Waldorfschule. Ich finde, dass viele Dinge, die ich dort gelernt habe, gesellschaftlich Sinn machen. Ich hatte nie das Gefühl, dass weil ich in naturwissenschaftlichen Fächern, was weiß ich, gut bin, dass Menschen in handwerklichen Fächern weniger wert sind oder so. Es gab keine Notensysteme. Also ich glaube, vieles, was heutzutage in was Schulpädagogik angeht, diskutiert wird, hat die Waldorfschule schon lange umgesetzt. Davon habe ich natürlich profitiert. Es gibt auch Sachen, die ich nicht so richtig umgesetzt finde, aber so ist es, glaube ich, in jeder Schule und in jedem Schulsystem. Und ich bin da sehr gerne hingegangen.
Und finden Sie es rückblickend richtig, dass man keine Noten bekommt?
Ja.
Ich meine, manche sagen, das ist lebensfremd, man muss sich halt auch lernen, durchzusetzen und so.
Ja, absolut, aber man lernt ja nicht durch Noten sich durchzusetzen und ich finde einfach, dass mit der Bewertung zwischen 1 und 6 auch eine normative Bewertung des Menschen einhergeht und dass Kinder, also gerade in dem jungen Alter überhaupt nicht damit anfangen können, dass sie jetzt irgendwie gut sein oder was auch immer, was ist gut sein? Also ich meine, überhaupt sich so an allen Fächern gleich aufstellen zu müssen und wenn man das nicht schafft, dann droht die absolut größte Strafe, die man einem Kind überhaupt nur stellen kann, und zwar aus einer Gemeinschaft herausgenommen zu werden. Was ist das für ein System? Ich habe das Gefühl, da reden wir von etwas, was 100 Jahre alt ist.
Sie mussten sich ja nun auch schon oft genug durchsetzen in diversen Castings und so weiter. Also
ich habe wirklich kein Problem, mich durchzusetzen. Also ich habe auch ein sehr gutes Abitur gemacht und ich bin auch in der Universität jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich wurde in meiner Schule nicht vorbereitet.
Und Sie müssen an der Universität nicht das Thema tanzen, sondern Sie haben Sie auch das Lernen und Lesen und Schreiben gelernt.
Das habe ich tatsächlich auch gelernt. Aber ich finde auch ganz interessant, dass man immer so sagt, es würde auf die Gesellschaft oder aufs Leben nicht vorbereiten, wo ich mir denke, die Frage ist ja auch, was für ein Leben will ich vorbereiten und was für eine Gesellschaft möchte ich haben. Und da finde ich so einen Gegenentwurf auch jetzt gar nicht so falsch.
Caroline Herford in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Caroline Herford. Wie geht es inzwischen Ihrem Rücken?
Gut. Wo stand das? In der Lufthansa-Zeitung?
Nein. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie werden fest mit dem ersten Bandscheibenvorfall rechnen.
Ja, interessant. Ne? Das war so. Und das Lustige war, dass Arne Friedrich sich daraufhin gemeldet hat per Twitter, glaube ich, und mir einen unglaublich tollen Osteopathen empfohlen hat. Seitdem geht es meinem Rücken großartig. Danke, okay. Arne Friedrichs.
Sind Sie heute froh, dass Sie keine Profitänzerin geworden sind?
Ja, klar. Mein Leben war ja schön oder ist ja schön. Ich wäre ja sonst nicht das geworden, was ich jetzt geworden bin, und ich liebe meinen Beruf und liebe auch mein Leben. Ja, ich bin froh.
Was machen Sie heute für Sport?
Oh, ich habe eine ganz, 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 ganz tolle Trainerin, die mich quält. Nee, gar nicht. Sie stärkt mich, um ehrlich zu sein. Es ist zum ersten Mal so, und bei ihr bin ich jetzt seit 1,5 Jahren. Und es ist zum ersten Mal, dass ich nicht trainiere, um irgendwas an meiner Figur zu ändern, sondern dass ich trainiere, um stark zu sein, weil sie mich so süchtig gemacht hat nach diesem Stabilitätsgefühl. Und ich tatsächlich, also zum Beispiel auf der Premiere von SMS für dich, das war ein sehr, sehr aufregender Moment für mich, ein sehr großer roter Teppich. Einer der, keine Ahnung, aufregendsten Momente meines Lebens, würde ich sagen. Und ich war so gut trainiert und so stark. Ich stand so fest auf diesen unglaublich hohen High Heels und wusste, wenn irgendjemand mir doof kommt, dann haue ich den jetzt einfach um. Und das gibt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aha. Und die macht alles Mögliche, was gerade notwendig ist. Sie hat ein sehr gutes Bewusstsein und Bildung über den Körper und wechselt immer so Trainings, alles Mögliche, so Zirkeltraining und eine Minute Belastung, 5x5 Runden und so Zeugs.
Jetzt kommt der nächste Musikwunsch. Piña Colada von Granada.
Ja, ich finde, das macht total gute Laune. Habe ich im letzten Urlaub ganz viel gehört. Und finde ich irgendwie gut. Jetzt gerade in der Winterzeit ist ja auch dunkel und so. Und irgendwie erheitert es gut.
Für Caroline Herford.
Du magst Piña Colada und du brennst so viel Lava. Sagst, du reist in die Südsee.
Der verflixte 30. Geburtstag, der wird ja gerne mal zum Schicksalstag hochgeredet. Spätestens dann sei die Jugend endgültig vorbei und so weiter. Wie war das bei Ihnen?
Also tatsächlich wurde ich in dieser Zeit erwachsen. Fand ich aber sehr schön. Ich genieße das sehr, das Erwachsenwerden. Hat viele, viele Privilegien. Und ich finde weniger Verluste als Privilegien. Ich finde es ganz schön, älter zu werden, weil man ja auch immer mehr weiß, was man so kann und was man so ist, und man sagt viel öfter Nein und man lernt sich viel besser kennen und man kann tatsächlich so ganz bewusst sein Leben nach seiner eigenen Belastbarkeit und Fähigkeit und Stärke einrichten und sagen, ich bin eher so der Typ und ich bin eher so der Typ, und man kommt einfach immer näher an sich selbst ran, finde ich, und kann dadurch sein Potenzial ganz anders einsetzen. Ich liebe das sehr. Der 30. ist ein bisschen lustig, weil ich habe immer so, bei mir hat sich das so an den Dingen, die ich so angezogen habe, total deutlich gezeigt, weil ich sehr, sehr unentschieden war in meinem modischen Stil, sage ich jetzt mal. Ich hatte wirklich immer so alles im Kleiderschrank und fand auch alles irgendwie verständlich und cool und lustig und so. Ich wusste jetzt nicht so richtig, was mir steht oder was mir da jetzt so gefällt, sondern ich war eher so wie so ein Chamäleon. Und ich habe ja so um die 30 meine Stylisten kennengelernt, die Lena Zimmermann. Und die kam tatsächlich um den 30. zu mir nach Hause und wir haben gemeinsam meinen Kleiderschrank ausgeräumt, weil ich so einen Rappel bekommen habe. Das Gefühl, ich will jetzt irgendwie so ein eigenes Profil bekommen.
Also das war für Sie was Symbolisches irgendwie.
Ja, so ein Stilprofil einfach und auch so was Erwachseneres eben. Ich möchte nicht mehr alles bedienen, sondern ich möchte wissen, wer ich bin.
Okay.
Natürlich symbolisch. Und dann ist tatsächlich so 3/4 meines Kleiderschranks einfach weggefallen. Der war dann sehr leer. Und es war wirklich wie so eine Umwandlung ein bisschen.
Da sind Sie mir einen Schritt voraus. Ich müsste meinen Kleiderschrank dringend mal ausmisten.
Ja, ich liebe das ja ausmisten.
Aber Sie lieben ausmisten?
Ich liebe ausmisten.
Aber ist Ihnen das nicht schwer gefallen? Da hängen ja auch Erinnerungen dran, oder?
Ich habe eine Kiste mit Sachen, die ich nicht weggeben wollte. Aber ehrlich gesagt war vieles auch einfach nur überflüssig.
Ja.
Und ich glaube, vieles im Leben ist überflüssig. Kann man einfach let it go. Ist ja eh so das Motto der letzten Jahre, let it go.
Let it go. Und dann haben Sie entschieden, das fliegt weg, oder hat Ihre Stylistin gesagt, das schmeißt du weg?
Nein, ich habe es entschieden, also gemeinsam, aber ich habe das schon auch. Ich brauchte mal so einen kleinen Stupser. Mittlerweile bin ich da ganz schön konsequent und rigoros.
Okay, das muss ich vielleicht noch lernen. Also.
Aber auch in Büchern. Ich mag einfach nicht so, mir mein Zuhause so voll zu stopfen mit Sachen, sondern ich bin tatsächlich so, dass ich Sachen, die ich nicht bei mir behalten will, ich habe ein Regal voll mit Büchern, die ich unbedingt in meinem Leben haben möchte. Die müssen, diese ganzen Worte und Gedanken müssen da sein, die müssen mich umgeben. Es gibt Bücher, die, früher musste ich jedes Buch zu Ende lesen, mittlerweile habe ich gelernt, dass das Zeitverschwendung ist und dass ich ein Buch tatsächlich auch einfach weglege, wenn es mich nicht kriegt, und das gebe ich dann tatsächlich auch einfach weg.
Und die Stylistin hat Ihnen dann gesagt, das und das in diesem Kleiderschrank passt zu dir und das passt nicht zu dir. Brauchten Sie diesen Rat?
Nee, wir haben einfach, sie hat einfach einen unglaublich tollen Stil und ich habe einfach angefangen mit ihr zu arbeiten für öffentliche Auftritte und habe dann so ein bisschen eigenen Geschmack mitentwickelt, mir viel abgeguckt und tatsächlich auch gemerkt, was so meins ist, worin ich mich wohlfühle, habe mich einfach das erste Mal wirklich damit beschäftigt. So. Und sie war quasi so ein bisschen, ja, wir haben das einfach so gemeinsam gemacht.
Ich hätte gedacht, dass
sie hat mich definitiv auf Ideen gebracht, okay, auf die ich nie gekommen wäre. Also.
Weil ich hätte gedacht, jemand, der so selbstbewusst ist wie sie, der weiß selbst, was einem gefällt oder nicht.
Ja, ja, das denkt man immer, ne? Von so selbstbewussten Menschen. Aber selbstbewusst ist ja auch so ein interessantes Wort.
Sind Sie gar nicht so selbstbewusst?
Doch,
wie
ich bin bestimmt in bestimmten Bereichen selbstbewusst, in bestimmten Bereichen überhaupt nicht. Selbstbewusst heißt ja über sich selbstbewusst sein und da bin ich definitiv nicht fertig. Ich bin ja auch erst 33.
Caroline Herford über ihren Geschmack.
HR1.
Die Enttäuschung in den sozialen Medien war groß, als bekannt wurde, dass Caroline Herford beim dritten Teil von Fuck You Goethe abgesagt hatte. Die Begründung ist interessant, eigene Regieprojekte, oder hatten Sie einfach keine Lust mehr auf Frau Schnabelstedt? Können Sie ja jetzt sagen.
Also es war definitiv keine leichte Entscheidung und die Schnabelstedt liegt mir sehr am Herzen und auch die Fuck You Goethe Teile liegen mir sehr am Herzen, das ganze Team. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich diese Entscheidung auf die leichte Schulter genommen habe. Da kam vieles zusammen. Letztendlich war es tatsächlich so, dass ich sehr viel gearbeitet habe im Jahr davor, sehr viel durch die Regie gemacht habe und ich hatte einen Punkt, an dem ich mich tatsächlich einfach anderen beruflichen Herausforderungen stellen wollte. Man kann nicht alles haben im Leben und auch eine Pause braucht, um mich einfach zu sortieren.
Was waren das denn für Regieprojekte?
Das sind noch kommende Regieprojekte.
Oh, können Sie die schon umreißen?
Nein, leider noch nicht. Das tut mir leid, das darf ich noch gar nicht.
Dürfen Sie rein vertraglich nicht? Oder?
Ja, also es ist ja auch immer so, dass man mit einer Idee schwanger geht oder mit mehreren Ideen, die will man noch gar nicht so veräußern, solange man sie selber noch nicht zu Ende gefunden hat. Und deswegen ist eine Idee, bevor sie nicht fertig ist, gar nicht fähig, an die Welt gelassen zu werden.
Weil ihr jemand klauen könnte?
Nein, einfach weil man sich selber noch nicht gefunden hat da drin.
Sie haben ja nach der Schauspielschule sich an der Humboldt-Uni eingeschrieben für Politikwissenschaft.
Und Soziologie.
Und Soziologie. Was hat Sie daran interessiert, das parallel auch noch zu machen?
Also ich wollte immer studieren. Ich liebe die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Themen. Ich liebe die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und mit politischen Themen. Politik war tatsächlich für mich so, dass ich mich einfach extrem politisch ungebildet empfunden habe in dem Bereich und dazulernen wollte, weil ich das Gefühl hatte, so Demokratie und so, da ist man ja souverän, da muss man ja irgendwie wissen, was man da entscheidet und warum. Und Soziologie gehört ehrlich gesagt auch ein bisschen zu meinem Beruf, weil wenn ich jetzt Filme mache, früher gespielt habe, Rollen gespielt habe und man viele Menschen berühren möchte oder erreichen möchte, dann ist es immer ganz gut, die Welt, in der ja menschliche Themen verhandelt werden, zu kennen. Also ich habe da so tolle Kurse belegt wie Familie im Film oder überhaupt, was bringt die Umstellung von der Paarbeziehung zu Familienbeziehungen mit sich für Alltagsprobleme. Das ist ja alles Filmstoff, ne? Kann man ja alles irgendwie benutzen, finde ich großartig. Aber auch die Politik hat mich tatsächlich, also das Politikstudium hat mich sehr geprägt.
Was war Ihr spannendstes Seminar in Politikwissenschaft bisher?
Es gab einen, der ist mir nachhaltig auch im Gedächtnis geblieben, ein Seminar, das handelte von Demokratie versus Rechtsstaat. Also was quasi da für ein Streit entsteht zwischen zwei Prinzipien und wie sie sich gegenseitig bedingen, brauchen und aber auch bekämpfen.
Da sind wir ja fast schon wieder im Film Der Vorleser.
Ja, genau, da wird das auch verhandelt und das finde ich eine ganz spannende Auseinandersetzung, die unseren Alltag begleitet, mehr als ich mir jemals hätte denken können, bevor ich das nicht so erfahren habe in der Universität, und das finde ich einfach spannend, also wenn es um Sicherheitspolitik geht, um was auch immer.
Können Sie da die Rolle wechseln, so einfach von der Schauspielerin zur Studentin, oder sitzen Sie dann als Promi da im Hörsaal, weil jeder weiß, Moment, das ist doch die Herford?
Nee, ich sitze einfach als ich. Also ich bin ja dann halt auch einfach bekannt, das gehört irgendwie dazu, aber ehrlich gesagt spielt es da keine Rolle. Ich werde da tatsächlich einfach in Ruhe gelassen und ich glaube, Studenten haben auch einfach was anderes zu tun, als mich anzugucken.
Das heißt, Sie sind noch eingeschrieben und wenn Sie
Zeit haben? Ich bin noch eingeschrieben, ich habe wahnsinnig wenig Zeit dafür momentan, also durchs Regieführen jetzt noch weniger, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht und werde es so lange herauszögern, wie es geht, mich zu exmatrikulieren.
Also das heißt, ein Examen machen, einen Bachelor?
Bachelor müsste ich machen.
Bachelor, haben Sie das noch vor?
Ich würde es mir wünschen, aber es ist im Moment kaum möglich. Ja.
Caroline Herfurth, herzlichen Dank für den Besuch beim HR1 Talk. Jetzt kommt am Donnerstag erstmal die kleine Hexe ins Kino. Was werden wir denn noch in diesem Jahr von Ihnen sehen?
Ich habe eine ganz tolle Serie gedreht namens Beat mit dem ganz wunderfantastischen Janis Niewöhner und noch vielen anderen wirklich tollen Kollegen. Das hat großen Spaß gemacht. Die kommt auch irgendwann. Und dann führe ich jetzt das nächste Mal Regie demnächst.
Herzlichen Dank nochmal. Es ist üblich bei uns, dass der Gast am Schluss ein paar Zeilen auswendig aufsagt.
Ventulus, Ventulus, Vantulus, Wuntulus, Verifox, Varifox, Wurfex, Hexerex.
Die kleine Hexe wieder. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder als Podcast im Internet abrufen wollen, das gibt's auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide sagen schönen Sonntag.
Schönen Sonntag, tschüss.
Tschüss.
hr1 als Podcast und täglich live.